Deutschlandfunk. Der Tag.
Das war eine ziemlich große Schlappe für Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU, als der Europäische Gerichtshof vor einem Jahr die Pkw-Maut gekippt hat.
Politisch gesehen und politisch bewertet ist die Pkw-Maut in dieser Form somit leider vom Tisch.
Ups, könnte man sagen. Schwierig aber auch, weil ja schon Verträge für die Erhebung und Kontrolle der Maut abgeschlossen waren. Wir schauen uns heute mal genauer an, was seit dem EuGH-Urteil vor einem Jahr passiert ist und auch wie das Thema im Untersuchungsausschuss aufgearbeitet wird. Außerdem habe ich mit unserer Reporterin Vivien Leue über die neuen Infektionen in einem Fleischbetrieb im Kreis Gütersloh in NRW gesprochen. Der NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat heute im Deutschlandfunk ganz klar die Ursachen aus seiner Sicht benannt.
Einmal sind es natürlich die Arbeitsbedingungen in einem Schlachthof, die winterlichen Temperaturen, die Feuchtigkeit, dass die Leute, so wie der Ablauf in einem Schlachthof ist, doch relativ eng zusammenstehen, dass große Teile der Belegschaften natürlich auch in Sammelunterkünften untergebracht sind.
Das ist der Tag im Deutschlandfunk an diesem Donnerstag, dem 18. Juni 2020. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Die sogenannte Ausländermaut, das war das Riesenwahlkampfthema der CSU vor 7 Jahren. Die Idee, alle zahlen eine Maut, wenn sie auf deutschen Straßen unterwegs sind, aber die Deutschen kriegen die sozusagen hintenrum über die Kfz-Steuer wieder erstattet. Der EuGH hat diesen Plan gekippt, auch wenn Andreas Scheuer das nicht so ganz einsehen wollte. Zumindest klang das so in einer Fernsehtalkshow Anfang des Jahres.
Herr Scheuer, bitte, wir sollten uns jetzt nicht hier gegenseitig Märchen erzählen.
Ja, ich habe andere Rechtsauffassung als der EuGH.
Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio beobachtet das ganze Maut-Debakel schon seit längerem für uns und sie hat erstmal Revue passieren lassen, wie das war damals mit dem EuGH-Urteil.
Ja, also die obersten EU-Richter, die haben das genau vor einem Jahr gekippt. Es ging um die Pkw-Maut, die man eigentlich schon beschlossen hatte im Bundestag, dann auch im Bundesrat. Der Bundespräsident hatte da schon seine Unterschrift runtergesetzt. Und das Kernargument für die Luxemburger Richter war, dass die Autofahrer bzw. Autohalter aus dem Ausland in Deutschland benachteiligt werden, verbotenerweise benachteiligt werden. Im Kern steht ja dieser Ausgleichsmechanismus für Inländer, also das heißt, alle bezahlen erstmal, alle Pkw-Halter bezahlen erstmal die Pkw-Maut, aber die inländischen Halter, die deutschen Halter, die sollten das über die Kfz-Steuern dann wiederbekommen, entlastet werden. Und das geht einfach nicht, dieser Mechanismus. Und das war halt aber auch der Kernmechanismus, den man sich 2013 schon ausgedacht hatte, damals in den schwarz-roten Koalitionsvertrag reingeschrieben hatte und das dann unter dem Titel Ausländermaut dann ja auch damit in den Wahlkampf gezogen war. Österreich hatte dann dagegen geklagt und halt auch Recht bekommen. Und wenn ich jetzt nochmal so ein bisschen zurückgucke auf diesen Jahrestag, es war wirklich eine handfeste Überraschung damals. Und es gibt noch eine kleine Anekdote dazu. Ich hatte das damals schon gesehen, war auch damals ja schon für die Verkehrspolitik zuständig und dachte mir so, ach na ja, das ist eher so ein Routinetermin. Der Generalanwalt am EuGH, der hat ja eher schon grünes Licht gegeben. Ach, da wird heute nicht groß was passieren und bin dann erstmal zu einer anderen Pressekonferenz zum Thema Energiewende gegangen und saß dann dort und habe dann eher mal so aus Gewohnheit auf mein Handy geguckt. Hab dann dort die Eilmeldung gesehen und ich glaube, ich bin selten so schnell durchs Regierungsviertel dann wieder zurück ins Studio gehechtet und habe dann die Berichterstattung gemacht. Und ähnlich wird es auch Andreas Scheuer, dem Verkehrsminister, gegangen sein. Der hatte nämlich hektisch noch eine Pressekonferenz im Tagungszentrum vom Münchner Flughafen angesetzt und hat dann auch gesagt, ja, es ist ein überraschendes Urteil und ja, es ist bedauerlich. Wobei ich nicht glaube, dass ihm damals schon klar war, wie viel Ärger ihm das einbringen würde.
Ich wollte gerade sagen, also ja, Überraschung. Aber das Problem ist ja, da war ja schon einiges in die Wege geleitet und Verträge abgeschlossen. Das heißt, da stehen jetzt auch Forderungen im Raum. Kann man das schon genauer beziffern, jetzt welcher Schaden dadurch entstanden ist?
Es gibt zwei Rechnungszettel, muss man dazu sagen. Es gibt einen Rechnungszettel, da weiß man sehr genau, was da drauf steht. Und das sind die Kosten, die dem Steuerzahler oder der deutschen Steuerzahlerin schon entstanden sind seit dem Jahr 2014. Das sind Kosten, die zum Beispiel angefallen sind für Personal, was man eingestellt hat, um diese Pkw-Maut umzusetzen, für Berater, die man engagiert hat, was jetzt erstmal nicht verwerflich ist. Aber diese Summe hat sich jetzt mittlerweile auch zusammengesetzt auf fast 77 Millionen Euro, die schon angefallen sind. Und das ist eine Summe, die selbst jetzt noch steigt, weil man ja dieses ganze Projekt noch rückabwickeln muss. Und zum Beispiel auch für diesen Rechtsstreit, den man führt, für den fallen ja auch weiterhin Kosten an. Und dann gibt es noch den größeren Rechnungszettel. Und das ist eigentlich der spannendere, weil man da noch nicht so richtig weiß, was dann am Ende rauskommt. Da geht es nämlich um 560 Millionen Euro. Diese Summe kommt daher, dass das die Betreiber, die ja eigentlich vorgesehen waren, diese Maut umzusetzen, die fordern mittlerweile Schadensersatz vom Bund, weil der Bund die Verträge direkt nach dem Urteil gekündigt hat. Und da wird es jetzt ein bisschen kompliziert, weil Andrea Scheuer sagt mittlerweile, nein, er hat die Verträge nicht gekündigt, weil es dieses Gerichtsurteil gab, also jetzt nicht aus politischen Gründen, sondern er hat gekündigt, weil die Mautbetreiber schlechte Arbeit geleistet hätten, er unzufrieden mit ihnen war, es hätte eine Schlechtleistung gegeben. Und ich glaube, dass es noch eine Weile dauern wird, bis man weiß, wer da eigentlich recht hat und wie teuer es wird, weil es gibt ein Schiedsverfahren dazu, wo geklärt werden soll, hinter verschlossenen Türen, wie viel Geld da jetzt fließen soll. Dieses Schiedsverfahren, das läuft seit diesem Jahr, es dringt aber kaum was nach draußen, alle schweigen sich aus und auch die Betreiber bzw. die ehemaligen Betreiber, die sind ziemlich still, machen wenig Pressearbeit und eine Vermutung ist, dass die Betreiber jetzt nicht so viel Staub aufwirbeln wollen, weil vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine Neuauflage der Maut und dann will man nicht unbedingt draußen stehen, wenn es wieder eine Vergabe gibt.
Ah, okay. Und Stichwort hinter verschlossenen Türen. Jetzt ist ein geheimes Gutachten noch aufgetaucht. Der Spiegel und der Bayerische Rundfunk haben darüber berichtet. Da geht es auch nochmal um die Abschätzung von Schadenersatzansprüchen. Was ist daran genau so brisant?
Ja, die haben berichtet über ein Papier von PricewaterhouseCoopers vom 20. Juni vom letzten Jahr, was dann per Mail ans Verkehrsministerium geschickt wurde. Da ging es um eine Abschätzung potenzieller Entschädigungen eben an die Firmen Eventim und Kapsch. Und die sind sogar auf die Worst-Case-Summe von 776 Millionen Euro gekommen, also nochmal 200 Millionen Euro mehr als jetzt im Raum stehen. Aber ich glaube, das ist nur so ein bisschen Spielerei, weil relevant wird die Summe, die die Betreiber jetzt tatsächlich gefordert haben, also diese 560 Millionen. Aber es bestärkt so ein bisschen den Eindruck, den ich jetzt nach diesem Untersuchungsausschuss gewonnen habe und den auch Abgeordnete aus dem Untersuchungsausschuss gewonnen haben, nämlich, dass man im Verkehrsministerium diese Möglichkeit eines negativen EuGH-Urteils und damit folgenden Schadensersatzansprüchen völlig konsequent ausgeblendet hat, auch Warnungen ausgeblendet wurden und dass man offensichtlich dann relativ hektisch nach dem Urteil dieses Gutachten oder dieses Papier angefordert hat, um überhaupt erstmal zu erkennen, wie groß das Problem eigentlich ist. Und meiner Ansicht nach zeugt das dann doch oder ist das ein weiterer Baustein, der von wenig politischer Weitsicht zeugt.
Ja, jetzt hast du den Untersuchungsausschuss schon angesprochen. Da kommen heute auch oder sind heute weitere Zeugen gehört worden. Magst du mal ein Zwischenfazit ziehen? Also das Ziel ist die Aufarbeitung. Inwiefern ist das schon gelungen und welche Fragen sind noch ganz dringend zu klären?
Ja, also heute ist wieder eine Sitzung des Untersuchungsausschusses. Da sind drei Zeuginnen bzw. Zeugen aus dem Verkehrsministerium, die dort in der Vergabestelle gearbeitet haben und noch arbeiten. Und da soll es halt um die Frage, geht es heute dann konkret um die Frage, wer hat da eigentlich in der Vergabestelle was entschieden, was wusste man und wie hat man auch die Hausspitze, also das heißt die Staatssekretäre bzw. auch den Verkehrsminister selber, dann eingebunden, auch in wichtige Entscheidungen eingebunden. Der Udo Schiefner von der SPD, der ist Vorsitzender des Mautuntersuchungsausschusses und er hat gestern gerade eine kleine Bilanz gezogen. Der hat gesagt, ja, bislang gab es 21 Zeugen und 6 Sachverständige, die befragt wurden. Und man hat sich jetzt schon über 58 Stunden mit der Beweisaufnahme beschäftigt. Und es gibt 820 Blatt Beweismaterialien und nochmal 15.000 Mails in digitaler Form. Also so ein Untersuchungsausschuss ist immer auch wirklich eine völlige Materialschlacht. Da streitet man sich dann auch um Akten, um Einblick in Akten, wo auch das Verkehrsministerium so ein bisschen in so einer Salamitaktik unterwegs ist, dass bestimmte Dinge erst als vertraulich eingestuft werden, dann aber nach Intervention der Abgeordneten doch wieder freigegeben werden. Also das ist schon irgendwie ganz interessant, was so hinter den Kulissen passiert. Und es geht ja um die Frage, ob gegen Haushaltsrecht verstoßen wurde, ob gegen Vergaberecht verstoßen wurde und ob gegen Europarecht verstoßen wurde. Und Meiner Ansicht nach ist da bislang, was Scheuer angeht, noch strafrechtlich noch nichts Relevantes rausgekommen. Aber das ist nur ein Zwischenstand. Was man bislang sieht, relativ deutlich, finde ich, das sind so rechtliche Unsauberheiten. Also beim Vergaberecht, da hat man dann irgendwann nur noch mit einem Bieter dann weiterverhandelt, weil es nur noch dieses eine Angebot gab. Hat dann nochmal an den Konditionen deutlich was verändert, indem man Toll Collect mit reingenommen hat und gesagt hat, ach Mensch, ihr könnt die Mautterminals von Toll Collect mitnutzen, was natürlich ein großer Vorteil ist für den Bieter, und hat die Runde aber nicht nochmal eröffnet. Da ist man sich eigentlich mittlerweile ziemlich einig, dass das nicht in Ordnung war. Beim Haushaltsrecht gibt es durchaus bei den Gutachtern eine gewisse Uneinigkeit, ob das in Ordnung war. Und beim Europarecht steht ja mittlerweile nach dem EuGH-Urteil auch fest, dass es nicht in Ordnung war. Es gibt da noch eine zentrale Frage, nämlich ob Andrea Scheuer das Parlament belogen hat mit einer Aussage zu den sogenannten Geheimtreffen mit den Mautbetreibern, die es im Herbst 2018 vor der Vertragsunterzeichnung gab, ob die ihm eben angeboten haben, mit der Vertragsunterzeichnung noch bis zum EuGH-Urteil zu warten. Da sagt Andrea Scheuer, nein, das gab es nicht. Andere Stimmen sagen, ja, das gab es eben wohl. Und da bin ich durchaus gespannt auf die Aussage der Mautbetreiber. Die wird es aber, denke ich, erst so wie die Vernehmung von Andrea Scheuer wohl erst 2021 gehen, also ziemlich ans Ende des Untersuchungsausschusses. Ein Punkt, der politisch halt noch interessant ist, der halt immer klarer wird, ist, dass man da wirklich mit dem Kopf durch die Wand wollte und dass man auch alle Bedenken beiseite gewischt hat und dass der Kern des Problems eigentlich schon 2013 gelegt wurde, als Horst Seehofer als CSU-Chef damals gesagt hat, ja, wir müssen diese Maut umsetzen, wir sind mit der Maut auch als Ausländermaut in den Wahlkampf gezogen und wir müssen es jetzt so umsetzen, dass die Deutschen nicht mehr belastet werden, ausländische Halter dann aber schon, egal, also so nach dem Motto, koste es, was es wolle. Und da gab es damals schon Reibereien zwischen ihm und auch Peter Ramsauer, der damals Verkehrsminister war. Und ich hatte das Gefühl, also das Problem, was man jetzt seit 2019 hat, hat man sich 2013 schon geschaffen und nie aus der Welt geschafft.
Das heißt, man kann Andrea Scheuer auch gar nicht sozusagen am Ende den schwarzen Peter zuschieben, weil die Frage ist ja schon ein bisschen, also es ist ein Riesendebakel und er ist zeitweilig sehr unter Druck geraten, aber bisher ist er immer noch im Amt. Also wie erklärst du dir das?
Naja, letztendlich trägt er schon die Verantwortung, weil er hat halt, der entscheidende Punkt ist, dass er am 30. Dezember 2018 die Mautverträge unterschrieben hat mit Kapsch und Eventim. Andrea Scheuer sagt, ja, er musste das machen, weil das Geld, was er vom Parlament zugebilligt bekommen hat, nur für das Jahr 2018 galt. Sonst wäre das sehr kompliziert geworden, dieses Geld nochmal zu verlängern. Da gibt es aber auch genügend Stimmen, die sagen, na, das wäre kein Problem gewesen, du hättest halt nur fragen müssen. Und er hat diese Entscheidung getroffen als Verkehrsminister und er ist halt voll in dieses Risiko reingegangen. Hatte offenbar auch ein schlechtes Risikomanagement im Verkehrsministerium, was jetzt auch deutlich wird. Und deswegen geht das schon ziemlich, also es haben andere Leute vorbereitet, aber das geht dann schon auf seine Kappe. Und natürlich fragen sich viele Leute, warum ist er eigentlich noch Verkehrsminister? Und ich glaube, er hatte tatsächlich ziemlich Glück, in Anführungszeichen, dass jetzt Corona kam. Weil wenn ich mich an den Anfang des Jahres erinnere, da wurde es dann ziemlich eng für ihn. Da gab es einen Markus Söder, der dann neuer CSU-Chef ist, der gesagt hat, oh, also so eine Kabinettsumbildung in Berlin, das wäre ja schon nicht so schlecht.
Ja.
Hat den Namen Andrea Scheuer zwar nicht in den Mund genommen, hat dann aber gesagt, ja, dieses Mautthema, das hängt ja wie ein Mühlstein an unserem Hals. Also da brauchte man keine Fantasie, um zu wissen, wen er meint. Und dann gab es noch eine ganz einprägsame Szene, wo ich wirklich sehr hellhörig geworden bin, der politische Aschermittwoch in Passau, dann Ende Februar, wo Scheuer kommt aus Passau, hat da seinen Wahlkreis. Es hätte ein mega Heimspiel für ihn eigentlich sein müssen, aber er ist ausgebuht worden, er hat wenig Applaus bekommen, hat sich dann noch einen ziemlich frechen Spruch von Söder wieder eingefangen. Und ich glaube, das war ein bitterer Tag, wo ich auch das Gefühl hatte, ja, auch die CSU steht nicht mehr richtig hinter ihm. Ihm ist auch keiner beigesprungen, ihn hat niemand unterstützt. Und wenn man jetzt diese Logik kennt, dass ja die Parteien, also in dem Fall die CSU, über die Besetzung des Verkehrsministeriums entscheiden kann, hatte ich schon das Gefühl, oh, das Eis wird dünn.
Und jetzt hat sich das aber geändert durch Corona und dadurch, dass wir alle gerade andere Sorgen noch haben.
Ja, natürlich, das Thema ist jetzt erstmal vom Tisch. Also man hat jetzt wirklich auch völlig zu Recht erstmal andere Sorgen. Im Moment spricht niemand mehr von einer Kabinettsumbildung. Im Moment ist es auch so, dass ich denke, dass die Zeit für Andrea Scheuer arbeitet. Man steht jetzt ein gutes Jahr vor der nächsten Bundestagswahl. jetzt noch jemanden auszutauschen, dann jemanden neuen dort reinzusetzen, der dann halt auch möglicherweise noch bei den Aufräumarbeiten von diesem Mautdebakel dann irgendwie beteiligt ist, beschädigt wird. Das glaube ich eigentlich nicht mehr. Man darf halt auch nicht vergessen, die Kanzlerin Angela Merkel, die hat immer an Scheuer festgehalten, hat gesagt, ja, der macht quasi ordentliche Arbeit. Ich glaube, dass der politische Druck, den es Anfang des Jahres gab, jetzt so nicht mehr da ist. Und ich auch ganz ehrlich sagen muss, wenn man sich die Wirtschaftskennzahlen anschaut, wenn man sich die Staatsverschuldung anschaut, die ja gestern mit dem Nachtragshaushalt nochmal wieder gewachsen ist, also im Moment gibt es auch tatsächlich andere Probleme. Wobei ich halt sagen muss, wenn jetzt noch irgend so ein richtig dicker Hund ausgegraben wird im Untersuchungsausschuss, was nicht ausgeschlossen ist, dass da noch mal was kommt, ich glaube, dann wird es schlagartig wieder eng für ihn.
Ja, doch allen Lockerungen zum Trotz, die Corona-Pandemie ist noch nicht beendet. Das wird gerade wieder sehr deutlich, wenn wir in den Fleischbetrieb Tönnies in Nordrhein-Westfalen schauen. Da haben sich mehrere hundert Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Schon wieder, muss man ja leider sagen. Solche Fälle gab es in letzter Zeit häufiger. Die Bundesregierung hat darauf reagiert, hat im Mai gesetzliche Regelungen beschlossen, die die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie verbessern sollen. Ich habe mit unserer Reporterin Vivien Leue über diesen erneuten Fall gesprochen und sie erstmal gefragt, ob diese gesetzlichen Regelungen jetzt also zu spät kommen.
Ja, man muss wissen, dieses Gesetzgebungsvorhaben vom Bundeskabinett, also von der Regierung, das ist ja jetzt noch kein beschlossenes Gesetz. Das Gesetzgebungsverfahren generell dauert einfach. Es muss dann durch den Bundestag, da gibt es meistens mehrere Lesungen, dann auch noch durch den Bundesrat. Das Kabinett hat schon nach den ersten Fällen, die es gab bei Westfleisch in Coesfeld, wirklich schnell reagiert. Also so aus der Erfahrung heraus dauern solche Beratungen auch innerhalb der Regierung länger. Das ging dann wirklich zack, zack. Und das Gesetz soll dann, wenn es durch dieses längere Gesetzgebungsverfahren gegangen ist, also wenn es wirklich alle Zustimmungen bekommt vom Bundestag, Bundesrat, ab kommenden Jahr gelten. Aber natürlich kommt es zu spät. Das sieht man jetzt an den Fällen. Und die Problematik der Menschen vor Ort, der Arbeiter vor Ort, die gibt es ja auch schon seit Jahren. Da ist auch schon häufig von verschiedensten Seiten, Verbänden, Gewerkschaften, das kritisiert worden, dass die Arbeits- und Lebensbedingungen vor Ort schlecht seien. Ja, wie gesagt, jetzt hat das Kabinett, also die Regierung in Berlin, schon schnell reagiert. Aber letztlich wäre es natürlich schöner gewesen, das hätte es schon längst gegeben.
Ja, lass uns das nochmal kurz aufdröseln. Also wo genau greifen dann diese neuen gesetzlichen Regelungen? Also inwiefern tragen die dazu bei, diese Lebens- und Arbeitsbedingungen zu verbessern?
Ja, das muss man vielleicht tatsächlich erklären, wie das in der Fleischindustrie läuft. Also das sind ja wirklich Großbetriebe. Also da müssen wir jetzt ganz weit weg vom Gedanken des Schweinezüchters mit Schweinen auf der grünen Wiese. Da werden Tausende, ja Zehntausende Tiere pro Tag angeliefert und müssen geschlachtet, zerlegt und verpackt werden. Und die Arbeiter zum Teil, 1.000, 2.000 Arbeiter allein für so einen Bereich dann, die werden häufig in Ost- und Südosteuropa angeworben über Arbeitsvermittlungsagenturen. Das sind dann Subunternehmer, die auch gleich einstellen, damit die dann bei zum Beispiel Westfleisch oder Tönnies arbeiten. Die geben denen dann auch Unterkünfte, die bezahlt werden müssen natürlich, aber das ist quasi in dieser Arbeitsvermittlung mit drin. Und da ist es halt so, ja, dass die Menschen, die kommen, einige sprechen kaum oder vor allem schlecht Deutsch, und die Unterkünfte, in die sie dann kommen, das sind Gemeinschaftsunterkünfte, mehrere Menschen, manchmal in einem Zimmer, wie eine Art Wohnheim kann man sich das vorstellen. Und das begünstigt natürlich, also das sind diese Werkverträge, ne? Diese bei Arbeitsvermittlern, bei Agenturen, also die sind da nicht direkt bei Tönnies oder Westfleisch angestellt. Es gibt aber in diesem Zusammenhang zum Beispiel auch gesetzwidrige Umstände, also Mietwucherpreise. Da wird dann auf diesem Wege der Mindestlohn zum Teil unterlaufen. Also die Menschen müssen ja Mindestlohn bekommen in Deutschland, aber wenn die dann die Hälfte davon schon wieder für die Miete abgeben müssen, dann ist das zum Teil einfach nicht gerechtfertigt. Ja, also unterm Strich, die Menschen sind nah beieinander in der Wohnsituation. Und wenn man jetzt in den Betrieb guckt, auch da, ich hatte es eben gesagt, bei Tönnies 30.000 Schweine werden da pro Tag geschlachtet. Das ist ein Durchsatz. Da ist es Ja, das ist Fließbandarbeit und auch schwierige Arbeit, weil so ein Schwein, da muss man jetzt einfach mal sagen, das trennt, also lässt sich nicht zerteilen, ohne auch mal ein bisschen körperliche Arbeit. Die Menschen schwitzen, die Menschen stehen da ja in ihren Bereichen und dann wird die Maske vielleicht doch nicht immer über der Nase getragen oder man kommt sich doch etwas näher. Es ist kalt dort und es ist laut durch die Maschinen, das heißt, man muss laut reden, was bedeutet, da können mehr Tröpfchen auch in die Luft kommen und die Kälte begünstigt, dass die dann aber auch sich lange halten. Also schlechteste Voraussetzungen für ja, Hygienestandards und gute Voraussetzungen für das Virus, muss man leider sagen.
Ja, aber gerade diese Standards, die Hygienestandards auch so beim Arbeiten, die sollen ja eigentlich und wurden ja auch kontrolliert bei Tönnies.
Ja, tatsächlich. Also vor ein paar Jahren gab es ja da sogar den Skandal, dass Tönnies die Menschen per Video überwacht hat, ohne dass sie es wussten, um zu gucken, ob die sich an alle Vorgaben halten. Aber auch so wird natürlich darauf geachtet. Und jetzt in Corona-Zeiten sagte das Unternehmen, hat man noch mehr darauf geachtet. Aber klar, bei tausenden Mitarbeitern, hunderten Mitarbeitern in einer Produktionsabteilung kann man nicht immer überprüfen, ob derjenige sich dann wirklich daran hält. Zum Beispiel die Maske die ganze Zeit aufzuhaben. Also das ist utopisch.
Ja, und das eine ist wahrscheinlich die Bedingung beim Arbeiten, aber du hast ja schon erzählt, wie die Menschen dann zum Teil da auch wohnen. Und das sind ja Privaträume, das heißt, da ist wahrscheinlich Kontrollmöglichkeit auch gar nicht, also jetzt auch, sage ich mal, von behördlicher Seite gar nicht gegeben, oder?
Ja, das ist das Problem. Natürlich auch gut, wir haben hier in Deutschland den grundgesetzlichen Schutz der Wohnung. Also in meinem Privatbereich, da darf keiner rein. Unter normalen Umständen, aber natürlich kann man das trotzdem auf anderem Wege etwas kontrollieren. Also diese Thematik, vielleicht Stichwort Schrottimmobilien, hat man schon mal gehört, hier in Nordrhein-Westfalen gibt es in Städten wie Duisburg oder Gelsenkirchen wirklich alte Immobilien, die an Zugewanderte, zum Teil auch Großfamilien, viel auch aus Südosteuropa vermietet werden zu hohen Preisen. Und da ist ganz klar, wenn die Behörde merkt, dass da auf 50 Quadratmetern 10 Menschen leben, dann ist ganz, ja, also da muss man nicht mehr drüber diskutieren, dass das Verhältnisse sind, die so nicht tragbar sind. Und das könnte man natürlich auch bei den ja, Gemeinschaftsunterbringungen in der Fleischindustrie nochmal anders betrachten und stärker kontrollieren.
Jetzt lass uns nochmal drauf schauen. Jetzt gibt es diese vielen Fälle, diese Infektionen. Was heißt das jetzt genau für diesen Betrieb? Also ist da jetzt quasi von jetzt auf gleich alles stillgelegt?
Genau, das wurde runtergefahren und dann stillgelegt. 10 bis 14 Tage soll der Betrieb jetzt geschlossen werden. Und man muss einfach sagen, der Landrat sagte, das bedeutet jetzt für ganz Deutschland, dass es 20% weniger Produkte auf dem Markt geben wird, schätzungsweise. Tönnies sagte zwar schon, sie werden versuchen, die Produktion in anderen Städten dafür hochzufahren. Ja, dann gibt es aber da vielleicht stärkere Probleme, ne? Weil da dann noch mehr Mitarbeiter im Akkord arbeiten müssen. Also, und für die Schweinemester in der Region ist es auch schlecht. Die mästen ihre Schweine so, dass sie zu einem bestimmten Tag wirklich schlachtreif sind. Und wenn es jetzt den Abnehmer nicht mehr gibt, wohin dann mit den Schweinen? Also das ist schon ein größeres Problem. Aber das ist ja auch durchaus nachvollziehbar, dass dieser Betrieb jetzt erstmal geschlossen ist.
Aber nicht nur auf den Betrieb und die Mitarbeitenden hat es Auswirkungen, sondern es sind zum Beispiel auch die Schulen und Kitas geschlossen. Also eigentlich der ganze Landkreis merkt jetzt die Auswirkungen.
Absolut. Du sagst es, Schulen und Kitas, das heißt auch von heute auf morgen, also heute sind sie schon geschlossen, mussten jetzt Eltern wieder neu organisieren. Wie schaffe ich das mit der Arbeit zum Beispiel? Kinderbetreuung irgendwie auf die Beine stellen. Diese Obergrenze, die es ja deutschlandweit gibt von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohnern und 7 Tagen, ist natürlich im Kreis Gütersloh jetzt weit überschritten. Das bedeutet dann immer, dass man individuell nochmal gucken muss, wie so ein Kreis dann darauf eingehen soll. Also es soll jetzt nicht stärkere Lockdowns in dem Sinne geben, aber es wird natürlich beobachtet.
Und die Frage, die ja so ein bisschen im Raum steht oder die sich alle stellen, ist, was hat es jetzt ausgelöst, dass es jetzt gerade nochmal so viele neue Fälle gab oder dass es überhaupt zu einem Ausbruch wieder kam? Da hat sich gestern der Ministerpräsident Armin Laschet dahingehend geäußert, dass er sagte, das Virus sei von Mitarbeitenden aus Rumänien und Bulgarien auf den Schlachthof gebracht worden. Auch Tönnies selbst hat sowas in der Richtung sich geäußert. Ist das in deinen Augen ein realistisches Szenario?
Ja, also von Tönnies habe ich diese Argumentation in der Pressekonferenz nachmittags zuallererst gehört. Und da habe ich mir schon gedacht, nun, da schieben Sie jetzt den schwarzen Peter eben anderen zu, ne? um nicht selbst verantwortlich zu sein. Es ist klar, Grenzen waren lange zu. Jetzt gab es lange Wochenenden im Mai und auch im Juni. Und da können dann auch Menschen mit längeren Heimwegen aus Rumänien mal nach Hause fahren. Aber normalerweise ist das schon so, dass die Werksarbeiter mehrere Wochen am Stück, manchmal auch 3-4 Monate am Stück, an dieser Arbeitsstätte bleiben und wirklich nur für längere Heimreisen, also auch nicht für ein langes Wochenende, sondern dann für 1-2 Wochen nach Hause fahren. Die haben nicht das Geld und die Zeit, eben diese langen Strecken auf sich zu nehmen. Also, und selbst wenn viele nach Hause gefahren sind, es werden sich nicht alle in Rumänien oder Bulgarien angesteckt haben. Ein paar vielleicht, aber jetzt sind ja nun knapp 700 positiv getestet worden. Und da muss man sich schon fragen, wieso gab es dann diese starken Übertragungen wieder am Ende vor Ort.
Und wenn wir am Ende nochmal in die Zukunft gucken, wir haben am Anfang gesagt, es gibt jetzt quasi oder soll dann demnächst neue gesetzliche Regelungen geben. Reicht das oder braucht es noch darüber hinaus Maßnahmen, um die Menschen vor Ort den ja, adäquate Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaffen?
Ja, letztlich müssen diese Lebens- und Arbeitsbedingungen ja bezahlt werden. Und es ist schon so, dass wir in Deutschland im Europavergleich sehr niedrige Fleischpreise haben. Also Billigfleisch ist ja jetzt auch ein Stichwort. Das gibt es nicht erst seit Corona. Und es ist einfach so, dass das Schnitzel für 1,50, was man immer so sagt, einfach bedeutet, dass die Produktionsbedingungen sowohl für die Tiere als auch eben für die Menschen in der Industrie schlecht sind. Und ich denke schon, da muss ein Umdenken stattfinden, dass sich die Verhältnisse ändern, dadurch, dass wir Verbraucher letztlich bereit sind, mehr auszugeben. Also der Handel muss reagieren, natürlich, und Billigprodukte auch weitestgehend vielleicht aus dem Sortiment nehmen. Aber das macht er auch nur, wenn Verbraucher dann bereit sind, auch die Produkte, die ein wenig teurer sind oder vielleicht dann auch ja normalpreisig, dann auch zu kaufen. Und vielleicht gibt es jetzt durch diese massenhaften Corona-Ausbrüche in der Fleischindustrie auch langsam ein Umdenken in diesem Bereich.
Vivien, ich danke dir für deine Einschätzung.
Danke dir auch.
Das war der Tag an diesem Donnerstag, dem 18. Juni 2020. Meine erste Episode in diesem Format. Deshalb freue ich mich natürlich besonders über Feedback, Anregungen oder Fragen. Gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Katharina Peetz und sage bis morgen.